Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Das Internet ist nicht nur informativ, nützlich und unterhaltsam, es ist auch voller Fallen und ein Paradies für Anbieter, die nichts Gutes im Sinn haben. Die Digitalisierung sorgt dafür, dass wir nicht nur unseren Computer vor diesen Gefahren sichern sollten, sondern bald das ganze Haus, denn auch das hängt zunehmend am Netz. Aus Anlass des Safer Internet Days spreche ich in dieser Sendung mit Ronald Eikenberg vom Computermagazin CT darüber, wie Sie das Internet der Dinge sicherer machen können. Anschließend geht es um die Nachhaltigkeit bei der Digitalisierung. Wir beschäftigen uns in dieser Sendung außerdem mit Technik, die Wildunfälle verhüten kann, und wir informieren Sie über neue Daten zur Luftqualität in Deutschland. Zum Schluss der Verbrauchertipp: In unserer Serie über das Erbrecht geht es heute um das Enterben, das nur in Ausnahmefällen möglich ist. Auch wenn die Energiewende den Strom immer sauberer macht, wir werden vermutlich in Zukunft mehr davon verbrauchen. Unter anderem durch die Digitalisierung. Immer mehr Geräte nutzen das Internet, sind dauerhaft am Netz und verbrauchen Strom. Experten haben ausgerechnet, dass 20 Suchanfragen im Netz so viel Strom verbrauchen wie das Bügeln eines Hemdes. Doch die Sparmöglichkeiten sind beträchtlich. Vom Handy aus gestartet ist eine Anfrage viel sparsamer als von einem älteren Computer. Wie die Digitalisierung nachhaltig gestaltet werden kann, darüber machen sich auch Politik und Wirtschaft Gedanken. Gerd Billen, Staatssekretär im Verbraucherschutzministerium, und Reinhard Rohleder vom Unternehmensverband Bitkom haben heute ihre Vorstellungen einer nachhaltigen Digitalisierung erläutert. Philipp Banse in Berlin, wie soll das denn funktionieren?
Ja, also Bernhard Rohleder vom Lobbyverband der deutschen IT-Industrie, dem Bitkom, der stellte heute eine repräsentative Umfrage vor. Und danach ist bei Kauf von Technik Umweltfreundlichkeit für 88% der Menschen in Deutschland ein wichtiges Kaufkriterium. Allerdings, so der IT-Lobbyist Rohleder:
Verbraucher wollen mehr Transparenz. Sie sehen links unten eine Zahl von 54%. Der Verbraucher, die sagen, sie finden es schwierig, die notwendigen Informationen zu bekommen, die sie brauchen, um eine vernünftige Kaufentscheidung zu treffen. Sie wünschen sich zu 71% Umweltzeichen oder einheitliche Kriterien für die Bewertung, Beurteilung von Nachhaltigkeit bei technologischen Kriterien. Also hier ist sicherlich die Politik zum einen, aber natürlich auch die Wirtschaft in der Pflicht.
Zudem, so Rohleder, seien viele Verbraucher nicht bereit, mehr Geld für mehr Öko auszugeben.
Was uns nachdenklich stimmt, ist, dass zwar das Bewusstsein da ist, dass auch die Kaufkriterien in Richtung Nachhaltigkeit orientiert werden, aber wir sehen, dass nicht einmal jeder Zweite, das sind 47%, tatsächlich auch bereit ist, mehr Geld für nachhaltige Produkte und Lösungen auszugeben. Aus unserer Sicht zu wenig. Wem dieses Thema wichtig ist, der muss in aller Regel auch wissen, dass er Umweltschutz und Nachhaltigkeit nicht zum Nulltarif bekommt.
Gerd Billen war ja mal Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, also sowas wie der oberste Verbraucherschützer in Deutschland. Heute ist er Staatssekretär im Bundesjustizministerium, und Billen weiß, dass technische Geräte länger genutzt werden, wenn die Software, mit der diese Geräte laufen, länger aktuell gehalten wird.
Deswegen nehmen wir diesen Tag auch, um Anregungen zu sammeln für die Umsetzung der EU-Warenhandelsrichtlinie, an der wir zurzeit arbeiten, die vorsieht, dass es eine Update-Verpflichtung sowohl bei Software wie auch bei vernetzten Geräten wie beispielsweise Fernsehern in Zukunft geben soll, um für ein hohes Sicherheitsmaß zu sorgen. Die Richtlinie werden wir noch in dieser Legislaturperiode umsetzen.
Umweltschützer fordern aber darüber hinaus seit Jahren, dass technische Geräte auch leichter zu reparieren und auch leichter zu recyceln sein müssten. Dafür müsse es möglich sein, Geräte etwa leichter auseinanderzubauen. Sie dürften nicht so komplett verklebt und verschweißt sein. Es müsse möglich sein, auch mal einen Akku zu wechseln, den Prozessor zu tauschen. Also sie müssten modularer aufgebaut sein. Frage an den Staatssekretär: Soll das gesetzlich vorgeschrieben werden?
Also ich würde jetzt noch keine definitive Aussage machen, ob es gesetzliche Regelungen dazu gibt oder nicht. Denkbar ist auch, dass es steuerliche Möglichkeiten gibt. In Schweden, glaube ich, Unternehmen, die Geräte reparieren, zahlen eine geringe Umsatzsteuer. Also es kann ein ganzes Bündel geben von Anreizen, um hier die Langlebigkeit, Reparierbarkeit von Produkten zu fördern.
Maya Göpel vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung für globale Umweltfragen bringt einen anderen Ansatz für bessere Wiederverwertbarkeit ins Spiel.
Also in der Forschung sprechen wir von einer Produzentenverantwortungserweiterung, dass im Grunde genommen dann eben Konsumenten eigentlich ihre Endgeräte wieder zurückgeben dürfen bei denen, die sie verkauft haben. Und die Verantwortung liegt dann dort, sicherzustellen, dass die so auseinandergenommen und rückgeführt werden, dass sie wiederverwertet werden können.
Maya Göpel ist also eine Art Regierungsberaterin in Sachen Nachhaltigkeit und sie denkt, auch basierend auf ihrer Forschung, noch einen Schritt weiter.
Ich glaube, die ganz wichtige Frage, die sich keiner zu stellen traut heute aus Umweltperspektive, ist, wie viel digital und Datensammeln ist denn eigentlich sinnvoll, wenn man sich gleichzeitig die Energieverbräuche und natürlich auch das, was wir an tatsächlich Materialien aus dem Boden rausholen, muss man nennen das manchmal das neue Eisenzeitalter, um das alles speichern zu können.
Also Datensparsamkeit nicht nur für mehr Datenschutz, sondern auch für mehr Umweltschutz und Nachhaltigkeit und damit zurück nach Köln.
Philipp Banse war das aus Berlin. Herzlichen Dank. Programme regelmäßig aktualisieren, Virenscanner nutzen und möglichst komplizierte Passwörter. Wer einen Computer schützen will, findet jede Menge Tipps. Doch die Verbindung zum Internet beschränkt sich längst nicht mehr auf den Computer. Hausüberwachung, die Heizung, Lautsprecher und in Zukunft vielleicht sogar der Kühlschrank und der Herd. Viele Dinge sollen mit Hilfe des Netzes, zum Beispiel per Mobiltelefon, ferngesteuert werden können. Doch die Fernsteuerung kann ja auch in falsche Hände geraten. Wer die Sicherheit vor Hackerangriffen gewährleistet, werden kann. Darum soll es in den folgenden Minuten gehen. In Hannover begrüße ich Ronald Eikenberg von der Computerzeitschrift CT. Guten Tag, Herr Eikenberg.
Schönen guten Tag.
Viele moderne Geräte sind ganz einfach am Router anzumelden. Haben es Hacker dann auch so leicht einzudringen und vielleicht Daten zu stehlen?
Das kommt ganz auf den Einzelfall an. Man kann das nicht alles verteufeln, aber man kann da schon von ausgehen, dass sehr viele Geräte angreifbar sind, eben weil sie über das Internet erreichbar sind und eben auch nachlässig zugänglich gemacht werden von den Nutzern.
Wie sicher sind denn zum Beispiel mobile Lautsprecher? Alexa, Siri, Cortana, die können das Leben ja erleichtern, aber die hören ja vielleicht nicht nur auf den rechtmäßigen Besitzer.
Ja, im Wesentlichen gibt es ja zwei wichtige Punkte. Zum einen Datenschutz, zum anderen Sicherheit. Und Alexa und Co., da sieht es mit dem Datenschutz nicht allzu gut aus, weil die Spracherkennung eben nicht bei mir zu Hause erfolgt, sondern in der Cloud. Alles, was ich sage, wird erstmal an Amazon geschickt und dort umgewandelt und auch gespeichert. Und es gab auch schon Fälle, wo diese Aufzeichnungen dann eben tatsächlich von Menschen ausgewertet wurden oder eben auch anderen Kunden zugänglich gemacht wurden. Und das ist natürlich ein Datenschutz-GAU.
Das ist der Datenschutz-GAU, wenn die Risiken sind auch bei Hackerangriffen. Welche Risiken gibt es da und was ist da besonders anfällig?
Wenn es um Sicherheit oder besser gesagt die Unsicherheit geht, sind da vor allem IP-Kameras zu nennen, aber auch smarte Steckdosen, im Prinzip alles, was ich über das Internet steuern kann. Diese Geräte werden oftmals direkt zugänglich gemacht. Das heißt, ich bin ja nicht an der Hersteller-Cloud angebunden, sondern ich richte in meinem Router eine sogenannte Port-Weiterleitung ein. Und das bedeutet, dass jeder aus dem Internet auf diese Geräte draufkommt. Und wenn ich da nicht die aktuelle Firmware installiert habe oder ein gutes Passwort gesetzt habe, kann jeder im Prinzip in mein Schlafzimmer gucken.
Und möglicherweise auch andere Geräte übernehmen, zum Beispiel den Herd anschalten?
Das ist möglich. Wenn man erstmal ein Gerät infiziert hat oder übernommen hat, kann man das beliebig fortpflanzen im Heimnetz und dann eben auch Geräte wie Licht oder den Herd zum Beispiel oder die Rollen einfach aus der Ferne steuern.
Kann ich mich denn selber absichern oder muss ich auf bestimmte Geräte dann einfach verzichten?
Das kommt ganz aufs Gerät an. Viele Geräte sichert man am besten mit starken Passwörtern ab. Da ist es ganz egal, ob die direkt übers Internet erreichbar sind oder über einen Cloud-Dienst des Herstellers. Da nimmt man am besten möglichst lange Passwörter. Das ist wichtiger, als viele Sonderzeichen zu nutzen. Darüber hinaus sollte man immer die aktuelle Firmware installieren. Bei manchen Geräten passiert das nicht automatisch, weil Firmware-Updates auch immer Sicherheitslücken schließen.
Aber manche Geräte, zum Beispiel Lautsprecher, haben gar keine Passwörter.
Bei den Geräten, die mit der Hersteller-Cloud sprechen und wo man eben kein einzelnes Passwort einstellt, da hängt es meistens an einem anderen Account und das ist in dem Fall der Amazon-Account oder der Google-Account und den will man ja ohnehin abgesichert haben.
Was müssten denn Hersteller tun, um die Sicherheit zu verbessern?
Hersteller tun schon einiges, aber nicht alle Hersteller. Es gibt insbesondere kleinere oder auch Hersteller aus Fernost, die produzieren millionenfach Geräte und schicken die halt auch nach Europa oder nach Deutschland und kümmern sich nicht mehr darum. Das heißt, man bekommt dann so eine smarte Steckdose oder auch ein smartes Display und das läuft dann 5 oder 10 Jahre lang mit der gleichen Software. Es werden allerdings Sicherheitslücken bekannt im Laufe der Zeit, die dann nicht geschlossen werden. Von daher ist es wahrscheinlich ratsam, auch solche Hersteller in die Haftung zu nehmen oder eben aus Kundensicht auf Hersteller zu vertrauen, die in der Vergangenheit regelmäßig Sicherheitsupdates herausgebracht haben.
Das heißt, große Namen sind da wichtig.
In aller Regel sind die großen Namen da führend, was die Sicherheit angeht, weil die einfach einen Ruf zu verlieren haben, während so chinesische Hersteller, deren Namen man ohnehin nicht kennt, die haben ja im Prinzip nichts zu verlieren.
Ronald Eikenberg war das von der Computerzeitschrift CT. Wir sprachen über Sicherheit im vernetzten Haus. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Bei einer Autofahrt durch den Wald beschleicht einen oft ein ungutes Gefühl. Plötzlich könnte ein Reh oder ein Wildschwein auf die Fahrbahn treten. Die Unfallgefahr ist hoch. Und in der Tat, aus Sicht der Tiere fahren wir Menschen ja gewissermaßen direkt durch das Wohnzimmer. Mit einer neuen Erfindung sollen Autofahrer gewarnt werden. In Bayern wird das System erprobt. Elke Schmidhuber dazu.
Alle 2,5 Minuten passiert auf den Straßen Deutschlands ein Wildunfall, so die Statistik der Jägerschaft. Die Passauerin Sabine Dahl musste vor 2 Jahren erleben, dass ein enger Freund mit dem Motorrad wegen eines Wildtiers verunglückte. Sie wollte die Situation nicht länger hinnehmen. So kam ihr die Idee, ein Sensorensystem zu entwickeln, das die Verkehrsteilnehmer rechtzeitig warnen soll.
Wir fahren ja tagtäglich eigentlich durch das Wohnzimmer der Wildtiere. Unsere Infrastruktur wird immer größer. Und daher sollten wir uns eigentlich an das Verhalten der Tiere ein bisschen anpassen.
Also wir befinden uns hier an der B15 Erding-Landshut, an der Teststrecke, die seit Februar 2019 besteht. Mitten hier im Wald, wo eben auch ein großer Hotspot von Wittenwechsel ist, wo die meisten Wildunfälle passieren.
Animod heißt das System, die Abkürzung für Animal in Motion, also Tier in Bewegung. Das Warnsystem für Autofahrer wird an den Leitpfosten angebracht. Sensoren aus Spezialplastik sind in Richtung Wald ausgerichtet. Sie reagieren auf die Körpertemperatur der Tiere und lösen dann Blinklichter aus, die Richtung Autofahrer zeigen und diese durch das Blinken vor dem sich nähernden Tier warnen. So simpel die Erfindung klingt, so einfach wie ein Bewegungsmelder am Haus funktioniert sie nicht. Denn Kurven, Hügel und Lichtverhältnisse stellen eine besondere Herausforderung im Straßenalltag dar. Darum mussten die Sensoren so programmiert werden, dass sie an bestimmten Stellen auch miteinander kommunizieren. Wenn sich also beispielsweise ein Tier in einer Senke einer Straße nähert, müssen bereits die Sensoren davor, also die auf der Kuppe, den Verkehrsteilnehmer warnen. Da die Sensoren auf die Körpertemperatur der Tiere reagieren und zu blinken anfangen, beeinflussen sie auch Temperaturveränderungen auf der Straße. Problematisch ist beispielsweise ein LKW.
Ein Lastwagen macht zum Beispiel ganz viel Wind, hat auch eine große Wärmewolke um sich rum mit Abgase, Motor etc., was viel Verwirbelung ist, gerade in der Thermik, was natürlich für so ein empfindliches Gerät wie Animod schwierig ist.
Hinzu kommt, dass auch die Tiere selber die Temperatur verändern, zumindest die, die sie an die Umgebung abgeben.
Natürlich gibt es auch die Situation, dass Animod mal ein Wild nicht erkennt, gerade jetzt mit dem sehr dichten Winterfell.
Denn das isoliert, damit das Tier nicht friert. Und weil die Körperwärme nicht nach außen dringt, kann Animod die Tiere auch nicht so ohne weiteres erkennen. 5 Teststrecken gibt es derzeit in Deutschland, allesamt in Bayern. 2 bei Schweinfurt, 2 bei Wunsiedel und eben die an der Bundesstraße Landshut-Erding. Auch in der Schweiz und Österreich wird erprobt. 3 Jahre sind für die Erprobung veranschlagt. Finanziert wird die Erfindung derzeit alleine von einem privaten österreichischen Unternehmen. Die Erprobung, eine Durststrecke, die am Ende vielleicht durch den Einsatz von Animod im Straßenalltag belohnt wird. So hofft es zumindest der Jagdverband. Entlang der 3 Kilometer langen Teststrecke Landshut-Erding, der Jagdgebietpächter Martin Schmidt erklärt:
Wir haben an der Strecke jährlich 25 bis 30 Stück Rehe, die auf der Straße liegen. Ende Februar, Anfang März 2019 hat dann die Teststrecke mit Animod begonnen. Und die Unfallzahlen sind bis jetzt um 80% zurückgegangen.
Ein großer Erfolg. Und das, obwohl das System noch nicht optimal arbeitet.
Über ein neues System zur Verhinderung von Wildunfällen berichtete Elke Schmidhuber. Dicke Luft in vielen deutschen Städten. Messungen ergaben eine deutliche Überschreitung der Grenzwerte, unter anderem für Stickoxide entlang vielbefahrener Straßen. Mancherorts gibt es jetzt Fahrverbote, so in Hamburg und in Stuttgart. Durchgesetzt wurden sie gegen heftigen Widerstand. Das Argument dabei, neue Autos seien sauberer als alte und deshalb werde die Luft automatisch innerhalb weniger Jahre besser. Vor wenigen Minuten haben Bundesumweltministerin Svenja Schulze und der neue Chef des Umweltbundesamtes Dirk Messner aktuelle Daten zur Luftqualität vorgestellt. Barbara Schmidt-Matern in Berlin, wie fallen die denn aus?
Ja, Herr Ehring, wenn ich die Bundesumweltministerin Svenja Schulze zitiere, endlich mal erfreulich, hat die Sozialdemokratin eben hier im Umweltministerium diese Werte zusammengefasst. Der Rückgang der Stickstoffdioxidwerte, der setzt sich fort im Vergleich zu 2018. Der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid ist um 20% nur noch an den Messstationen in Deutschland überschritten. Das ist fast um die Hälfte weniger als noch im Jahr 2018. Also ein Rückgang von 42 auf jetzt nur noch 20% im Jahr 2019. Davon betroffen sind 19 Städte in Deutschland, wo immer noch die Grenzwerte überschritten werden. Auf Platz 1 München, gefolgt von Stuttgart, Kiel, Berlin und Hamburg. Die Gründe, warum die Belastung weiter rückläufig ist, wobei man hinzufügen muss, dass noch nicht alle Messstellen berücksichtigt worden sind, die liegen auf der Hand, sagt sowohl die Bundesumweltministerin als auch der Präsident des Bundesumweltamtes Dirk Messner, nämlich die umweltpolitischen Maßnahmen, die die Bundesregierung eingeleitet hat, auf kommunaler, aber auch Bundesebene, seien es nun vereinzelte Tempolimits, seien es Fahrverbote in vielen Kommunen, die Umrüstung der Busflotten, aber natürlich auch, und hier kommt die Autoindustrie ins Spiel, die Umrüstung von Pkw anhand von Software-Updates oder auch die Erneuerung der Fahrzeugflotten mit der Euro 6-Abgasnorm, die deutlich dazu beiträgt, dass die Werte gesunken sind.
Das gilt dann für die Stickoxide, gilt es auch für den Feinstaub? Sinken da auch die Werte?
Da sieht es noch besser aus. 2019 lag die geringste Belastung an Feinstaub vor seit Beginn der Messungen überhaupt. Erstmals, heißt es hier aus dem Umweltbundesamt und Bundesumweltministerium, sind die Feinstaubgrenzwerte deutschlandweit sogar eingehalten worden. Aber, und das ist ein großes Aber, was Dirk Messner hier einfügt, der sagt trotzdem, das reicht nicht, auch wenn das jetzt erstmal alles gut klingt. Denn Feinstaub ist ein, Zitat, deutlich größeres Gesundheitsproblem als etwa die Stickstoffoxide. Und deswegen fordern Schulze und Messner hier übereinstimmend, dass die Grenzwerte, die über 20 Jahre alt sind, dringend angepasst werden müssen. Das sieht übrigens die EU-Kommission, also Ursula von der Leyen in Brüssel vor, im Rahmen des Green New Deals wird eben versucht oder angestrebt, dass auch die Feinstaubwerte hochgesetzt werden, damit man wirklich den Gesundheitsgefahren begegnet.
Was heißt denn das alles jetzt für Fahrverbote und Umweltpläne in besonders belasteten Städten?
Ich habe die Ministerin eben danach gefragt. Sie hat zunächst ein bisschen ausweichend geantwortet, legte sich dann aber doch darauf fest zu sagen, also in puncto Fahrverbote könne man noch keine Entwarnung geben. Denn man sehe ja erst an den Maßnahmen, die in den letzten Jahren durch die gestiegenen Grenzwerte eingeleitet worden sind, dass erst dadurch etwas verbessert worden sei. Insofern müsse man bei diesem Kurs bleiben. Und dann kam noch die Rede auf den ja viel diskutierten Gedanken jetzt bundesweit in vielen Kommunen, grundsätzlich Tempo-30-Zonen einzuführen. Und da gibt es, sagt Dirk Messner vom Bundesumweltamt, drei wichtige Gründe für eine flächendeckende Einführung von Tempo-30-Zonen. Zum einen die Verkehrssicherheit, zum zweiten der Reifenabrieb, der ja für den Feinstaub ganz entschieden mit verantwortlich ist. Und dritter Vorteil von vielen Tempo-30-Zonen wäre natürlich der geringere Kraftstoffverbrauch. Bei all diesen politischen Maßnahmen, ob nun auf Bundesebene oder auf Kommunalebene, war Svenja Schulze hier die Botschaft noch so sehr wichtig in Richtung der Autoindustrie. dass die Stickstoffdioxidreduktionen also möglich sind, entgegen dessen, was ja die Autoindustrie lange behauptet hatte, das sei weder finanziell noch technisch machbar. Svenja Schulze argumentiert jetzt, seht her, es geht eben doch, wenn die Autoindustrie reagiert. Das nimmt sie nun natürlich auch zum Anlass, weitere Nachrüstungen zu fordern, und zwar eben auf Kosten der Autohersteller. Da hat Svenja Schulze eben hier wörtlich gesagt, ich appelliere an die anderen Hersteller, hier für die Nachrüstungen sich stärker an der Kostenübernahme zu beteiligen.
Die Luft in Deutschland ist besser geworden. Danke an Barbara Schmidt-Matern für diesen Beitrag aus Berlin.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die meisten Menschen möchten der Nachwelt etwas hinterlassen, auch im materiellen Sinne. Ehepartner, Kinder oder auch entfernte Verwandte haben das Recht auf einen Pflichtanteil beim Erbe. Das gilt auch, wenn das Verhältnis zuletzt äußerst schlecht war. Enterben ist nur in Extremfällen möglich. Wann das geht und wie das geht, der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
Der Schutz der Familie, also auch der Nachkommen, ist im Grundgesetz verankert. Dazu zählt auch die gesetzliche Erbfolge, die in Erbordnungen eingeteilt ist, sagt die Bochumer Rechtsanwältin Dr. Katja Miem.
Die erste Ordnung sind die Kinder des Erblassers. Und zu den Kindern gehören auch die nicht-ehelichen oder die adoptierten Kinder, aber nicht die Stiefkinder. Und dann auch die weiteren Abkömmlinge, also die Enkel.
Nun herrscht nicht in allen Familien durchweg Friede und Harmonie. Eltern und ihre Nachkommen können sich heillos zerstreiten, sodass Eltern mitunter damit drohen, ihre Kinder per Testament zu enterben. Doch selbst dann, sagt Rechtsanwältin Miem, müssen Kinder nicht fürchten, komplett ausgeschlossen zu werden.
Es gibt den Grundsatz der Testierfreiheit, aber der wird sehr stark eingeschränkt durch das sogenannte Pflichtteilsrecht. Das heißt, die Pflichtteilsberechtigten, das sind die nahesten Angehörigen, nämlich Kinder und Eltern. Und das schränkt tatsächlich die Tierfreiheit dem Grunde nach komplett ein. Und der Pflichtteil ist immer die Hälfte des gesetzlichen Erbes.
Wem auch immer der Erblasser die eine Hälfte des Vermögens in seinem Testament zugesprochen hat, die andere Hälfte steht als Pflichtteil selbst den ungeliebten Kindern zu. Von gravierenden Ausnahmefällen abgesehen.
Es gibt bestimmte Gründe, wo jemand als erbunwürdig gesehen wird, wo also wirklich in Extremfällen dann kein Erbrecht besteht. Das ist zum einen, wenn der Erbe versucht hat, den Erblasser umzubringen, oder auch eine ähnlich schwere, auf jeden Fall vorsätzliche Straftat begeht gegen den Erblasser oder gegen dessen Angehörige. Dann die Verletzung von Unterhaltspflichten gehört dazu. Oder auch, wenn man eine andere Straftat begangen hat außerhalb der Familie und da mindestens eine Freiheitsstrafe von einem Jahr davonträgt.
Und zwar einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Lediglich in solchen Härtefällen kann man vom Erbe des Pflichtteils ausgeschlossen werden. Nicht komplett enterbt werden kann ein Kind, das jeglichen Kontakt zu den Eltern abgebrochen und sich überhaupt nicht mehr um sie gekümmert hat. Wer seinen ungeliebten nächsten Angehörigen nichts oder nur wenig hinterlassen möchte, für den gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann es sich noch zu Lebzeiten gut gehen lassen und sein Vermögen noch gut dünken ausgeben oder an Dritte, die ihm näher stehen als die eigenen Kinder, verschenken. Dabei, so Rechtsanwältin Miem, sollte man allerdings bedenken:
Bei Schenkungen gibt es eine 10-Jahres-Grenze und das, was praktisch vor 10 Jahren verschenkt wurde, das ist dann ganz weg und dann geht eine Staffelung von immer 10% bis hin praktisch zur Gegenwart. Wenn man also aktuell im letzten Jahr was verschenkt hat, dann gelten noch 90%.
Eben 90% des Wertes, den die pflichtteilsberechtigten Erben nachträglich einfordern können. Um die auf der Erbfolgeliste Stehenden in die Röhre schauen zu lassen, bietet sich noch die Möglichkeit, das Vermögen in eine eigene Stiftung einzubringen.
Eine Stiftung könnte man ja auch zum Beispiel selber gründen, dass man dann selber auch seine Ziele und seine Wertvorstellungen da vielleicht auch dann mit realisiert und sozusagen dann noch was Gutes auch mit dem Geld tut.
Sprich, der Verwandtschaft vorenthält. Damit der eigene letzte Wille auch zum möglichen Unwillen der Nachkommen umgesetzt wird, rät Rechtsanwältin Miem bereits zu Lebzeiten einen Testamentsvollstrecker oder Nachlassverwalter einzusetzen.
Mit dem Verbrauchertipp von Klaus Deuse geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Den Moderatorenstuhl hier im Deutschlandfunk erbt gleich Tobias Armbrüster. Er moderiert die Informationen am Mittag und sagt Ihnen unter anderem, wie sich die CDU nach der Rücktrittsankündigung von Annegret Kramp-Karrenbauer neu sortiert.